Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast zu einer neuen Episode zum Thema Franchise-Gebühren, denn ich habe mich vor kurzem für meinen Schlau-Gründen-Podcast, der sich an Menschen richtet, die sich selbstständig machen wollen, vielleicht mit Franchise, da habe ich mich unterhalten mit der Syncon-Franchise-Beraterin Waltraud Martius und zwar über Gebühren im Franchise, den Sinn und Unsinn dieser Gebühren und wie sie berechnet werden, wie sie ermittelt werden und was damit eigentlich in der Systemzentrale oder von der Systemzentrale refinanziert werden soll. Und das ist etwas, das ganz sicher aus meiner Sicht zumindest für angehende Franchise-Geber und gerade startende Franchise-Geber interessant ist, die für ihr eigenes, im Aufbau sich befindliches Franchise tiefer in das Thema der Gebührenstruktur und der Gebührengestaltung im Franchise eintauchen wollen. Und Waltraud teilt ganz viel von ihrer Erfahrung auf Franchise-Geber-Seite, in der Konzeptionsseite. Und gleichzeitig könnt ihr im Gespräch auch durch meine Fragen, denke ich, ein bisschen in die Denkwelt und die Skepsis von Franchise-Kandidaten eintauchen. Ganz hilfreich, hoffe ich zumindest. Los geht's! Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Liebe Waltraud, ich bin sehr dankbar, dass du mit deiner Expertise nach vielen Jahren Franchise-Geberberatung einmal mit mir gemeinsam versuchen möchtest, so die Missverständnisse rund um Gebühren auch aufzulösen. Wenn man im Internet immer wieder mal liest, wenn jemand so sagt, hier, ich überlege das und das zu starten, hat jemand Erfahrung oder ähnliches, dann hört man ganz oft, ach, mach's doch alleine, dann musst du wenigstens dem Franchise-Geber keine Gebühren blechen und dann bist du wahrscheinlich erfolgreicher. Das ist für mich ein Indiz, dass das vielleicht nicht die einzige Wahrheit ist und wir vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und sag herzlich willkommen, liebe Waltraud.
Ja, lieber Steffen, danke für die Einladung, bin gerne mit dabei. Ein guter Franchise-Geber ohne seine Franchise-Nehmer ist kein guter Franchise-Geber. Ja, das gehört zusammen, ja, so wie Tag und Nacht, so wie Mond und Sonne, ja, so wie Paare, die zusammengehören. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn wir heute über das Thema Franchise-Gebühren plaudern.
Da kann ich gut mitgehen bei dem, was du sagst, weil bevor wir jetzt ganz tief in die Gebührenthematik einsteigen, was ich immer wieder sage, ist halt auch, dass der Franchise-Geber nicht erfolgreich sein kann ohne erfolgreiche Franchise-Nehmer. Also dieses Bild, das manchmal transportiert wird, der Franchise-Geber kassiert nur und leistet demgegenüber nichts, dann entsteht da kein Unternehmen, das in sich erfolgreich sein kann. Weil wovon lebt eine Franchise-Zentrale? Das ist vielen vielleicht nicht bewusst. Zu großen Teilen von den Franchise-Gebühren, die umsatzabhängig sind. Das heißt also, der Franchise-Nehmer sollte erfolgreich gemacht werden durch den Einsatz des Franchise-Gebers und den Mitarbeitern der Systemzentrale, genau, dass der Umsatz hoch ist, dass aber natürlich auch der Gewinn hoch ist, damit beide gleichermaßen einerseits über die Gebühren finanziert, andererseits beim Franchise-Nehmer über das, was er im Endgeschäft tut, finanziert, dass beide gleichermaßen erfolgreich sind. Und das vielfach, weil eine Systemzentrale von einem einzelnen Franchise-Nehmer auch nicht profitieren kann, wenn der nach einem Jahr wieder weg ist, weil er unzufrieden ist und nur Gebühren bezahlt hat, aber nichts bekommen hat, dann kann auch ein Franchise-Geber nicht erfolgreich expandieren, weil ihm dauernd dann die Franchise-Partner wegbrechen. Ne? So erstmal so als Grundtenor. Mhm,
genau. Also sprichst da zwei Themen an oder zwei Themen fallen mir da gleich ein. Das eine ist natürlich, du hast gerade gesagt, in den meisten der Fällen ist die Franchise-Gebühr umsatzabhängig, ja, und es gibt eine Franchise-Gebühr. Wir haben schon immer wieder mal Ausnahme-Franchise-Systeme. Das sind insbesondere die herstellergetriebenen Franchise-Systeme. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel im Modebereich ist es eher üblich, dass quasi die Leistungen, die erbracht werden, werden finanziert über den Verkauf der Ware an den Franchise-Nehmer. Und dort sind oft die Franchise-Gebühren sehr gering. Das heißt aber nicht, dass nicht die Leistung eine Gegenleistung hat vom Franchise-Nehmer, weil dann ist es eben im Produktpreis einkalkuliert. Ja? Also im Modebereich haben wir das öfters, im Handelsbereich. Aber jetzt würde ich mal sagen, so wie du angesprochen hast, die meisten der Franchise-Systeme und Franchise-Geber eben finanzieren sich über verschiedene Arten von Franchise-Gebühren. Und die wichtigste und am Anfang, die erste Franchise-Gebühr, auf die man stoßt, auch wenn man auf das Franchise-Portal geht, beim Deutschen Franchise-Verband sich schlau macht oder beim Österreichischen Franchise-Verband, dann sieht man ja, dass es so eine sogenannte Franchise-Einstiegsgebühr gibt. Ja? Und du hast schon was angesprochen, der Franchise-Geber soll ja ein erprobtes, erfolgreiches Konzept, Geschäftsmodell dem Franchise-Partner, dem Franchise-Partnerinnen an die Hand geben. Und die Gegenleistung dafür, dass es erfolgreich erprobt ist und dass der Franchise-Nehmer schnell erfolgreich sein kann, und zwar schneller, als er es alleine wäre, ja, dafür entrichtet man sogenannte Franchise-Einstiegsgebühren.
Ja, im Zweifel ist es dann die laufende Franchise-Gebühr, wo eine andere Gegenleistung dahinter steht, ne? Also die Eintrittsgebühr ist im Grunde, um starten zu können. Das finanziert das Onboarding, die Schulungen.
Genau.
Man streitet ein bisschen darüber, ob die Nutzung der Marke damit auch noch verbunden ist oder ob das nicht eher dann in der laufenden Gebühr ist, weil man in Anführungsstrichen die Marke mietet, also die Nutzungslizenz dafür bekommt.
Genau.
Und dann haben wir natürlich die dauerhaft zu zahlende, in den meisten Fällen dauerhaft zu zahlende Franchise-Gebühr und vielleicht auch noch ein, zwei andere Gebühren drumherum. Vielleicht versuchen wir das mal auseinanderzunehmen, ganz systematisch.
Ja,
die Eintrittsgebühr am Anfang, einmalig,
genau.
Größere Gebühr, damit du loslegst, und dann häufig umsatzabhängig, mindestens mal deutlich kleiner als die Eintrittsgebühr, eine laufende, regelmäßige Gebühr. Darfst du gerne einsteigen.
Genau, also Einstiegsgebühren, vielleicht noch ergänzend, was du gesagt hast, eine Gegenleistung dafür, dass eben der Partner, die Partnerin in ein erfolgreich erprobtes System einsteigt, weil man muss immer berücksichtigen, jeder Franchisegeber muss, ja, um eine Franchise überhaupt anbieten zu können, ja, das Geschäftsmodell testen, muss es ausprobieren, muss es zur Reife bringen. Und auch da investiert ein Franchisegeber sehr viel Geld, meistens mehr, als dann ein einzelner Franchisenehmer investiert. Ja? Also da ist das Verhältnis schon mal 1 zu 100, sage ich mal, in dieser Relation. Ja? Und die Einstiegsgebühr, eben Markennutzung, ja, kann man so und so der Meinung sein, die Dinge, die du angesprochen hast, Schulung, aber vor allen Dingen, das, was ja im Franchising oder was uns Franchising überhaupt auszeichnet, ist dieser Know-how-Transfer. Ja, dass ich dem Franchise-Nehmer und der Franchise-Nehmerin das Wissen an die Hand gebe und die so gut schule, dass sie, und das ist mir so ganz ein wichtiger Begriff für einen zukünftigen Franchise-Nehmer, die wir uns ja hier auch richten, bitte achtet darauf, wie viel Informationen im Rahmen dieses Basistrainings oder Grundausbildung bekommt ihr, damit ihr, und jetzt kommt mein Zauberwort, ja, rückfragefrei arbeiten könnt. Denn darum geht es, ja, Wissen zu bekommen, ja, mit dem ich besser, schneller, anders erfolgreich bin, als wenn ich es alleine machen würde. Ja. Und je nachdem, wie groß das System ist, wie lange es schon am Markt ist, desto höher kann auch die Einstiegsgebühr sein. Und das ist der große Unterschied zur laufenden Franchise-Gebühr, die in den meisten Fällen, so wie du gesagt hast, Steffen, eben abhängig ist, also umsatzabhängig ist, ein Prozentsatz vom Umsatz, ja. Ist die für alle gleich. Also die Einstiegsgebühr kann variieren, die kann steigen. Je früher man in ein System einsteigt, ja, desto günstiger sozusagen, muss man natürlich auch vielleicht berücksichtigen als potenzielle Franchise-Nehmer oder Franchise-Nehmerin, dass es vielleicht nicht zu 100% ausgereift ist, dass noch nicht 50 Partner da sind, die schon Erfahrungen gesammelt haben, sondern eben nicht der Erste bin, der Zweite, der Dritte.
Als kleinen Referenzwert, McDonald's beispielsweise, McDonald's in Deutschland nimmt jetzt aktuell meines Wissens ungefähr 46.000 Euro Eintrittsgebühr einmalig am Anfang. Aber da bekommt man natürlich auch wirklich ein System, wo alles schon hundertfach durchdacht ist.
Genau, ja. Wobei wir immer sagen, es ist eigentlich nicht die absolute Höhe wesentlich dieser Einstiegsgebühr, ob es 20, 30 oder 40.000, sondern die Relation zur Investitionssumme. Ja, also wenn jetzt als McDonald's-Franchise-Nehmer muss ich ein paar hunderttausend Euro investieren, ja, obwohl ja der Standort hergerichtet wird, vermietet, verpachtet wird etc. Und wenn ich sage, ich habe jetzt in der Gastronomie 400.000, 500.000 Euro, dann darf eigentlich die Einstiegsgebühr auch 40.000 oder 50.000 sein. Ja. Wenn ich jetzt im Dienstleistungsbereich tätig bin, wo ich sage, ich habe keine riesenhohe Investition, dann kann insgesamt, ja, dann kann die Franchise-Einstiegsgebühr der größte Teil davon sein, wie zum Beispiel, ich denke jetzt an so ein Franchise-System wie VBC zum Beispiel, wo es darum geht, Verkaufstrainings im Franchising zu organisieren und zu verkaufen. Da habe ich nicht viel Investition, da starte ich durch, da muss ich meine Lebenshaltungskosten haben, mein Auto, mein Sekretariat und go. Und die haben auch natürlich eine hohe Einstiegsgebühr, weil der Know-how-Transfer sehr intensiv ist. Ja. Da sind wir, glaube ich, bei 30.000 oder so, ja. Oder im Handwerksbereich, wo auch viel Lernen und viel Ausbildung, auch der Mitarbeiter meistens. Meistens sind ja die ersten Mitarbeiter, mit denen ich den Standort eröffne oder den Betrieb eröffne, auch in dieser Ausbildungsreihe sozusagen schon mit dabei, ja. Also erfahrungsgemäß liegt so die Einstiegsgebühr im Schnitt derzeit bei 15.000 Euro, Ja, kann ein bisschen drunter sein und kann aber auch bis zum Doppelten oder noch ein bisschen mehr gehen.
Vielleicht versetzen wir uns an der Stelle mal in den Franchise-Geber hinein, bevor wir auf die anderen Gebühren zu sprechen kommen. Und überlegen mal mit deiner Expertise, wie kommt der Franchise-Geber zu einer Zahl, die fair ist? Du hast das Buch geschrieben, Fair Play Franchising. Da spielt das Wort Fairness eine große Rolle für beide Seiten, damit beide Seiten erfolgreich sein können, im Sinne von gutes Geld verdienen, um davon leben zu können. Wie kommt der erstmal bei der Eintrittsgebühr? Nachher können wir auch bei der normalen Gebühr auf die Herleitung sprechen. Mhm. Wie kommt er auf einen sinnvollen Weg? Was bezieht er dort ein? Welche Basiszahlen nimmt er? Oder ist es gar immer wieder auch mal willkürlich gewählt?
Also es ist nicht willkürlich gewählt. Das glaubt man vielleicht manchmal noch, sondern wie kommt denn diese Zahl zustande? Sondern es gibt letztendlich drei Bereiche, die von der Einstiegsgebühr abgedeckt werden sollen. Ja? Das erste ist, was ich schon angesprochen habe, dass der Franchisegeber ja investiert in die Entwicklung des Systems. Ja? Und diese Investition soll sich über die Einstiegsgebühr teilweise amortisieren. Ja? Jetzt sage ich, mein Franchisegeber hat 1 Million Euro investiert in die Entwicklung seines Systems und das kommt schon mal vor. Ja? Das kann so auch viel mehr sein, je nachdem, ob das Geschäftsmodell schon fertig ist oder nicht. Ja? Und ich will eben 100 Franchise-Nehmer geplant oder ich habe 100 Franchise-Nehmer in Deutschland zum Beispiel geplant, dann muss mir jeder Franchise-Nehmer zumindest diese 10.000 Euro, glaube ich, richtig gerechnet, oder? Ja, zurückführen.
Ich würde sagen, ja.
Also einerseits die Amortisation der Investition, die der Franchisegeber hatte, damit er überhaupt ein seriöses und gutes Geschäftsmodell im Franchising anbieten kann. Das zweite ist der Auswahlprozess. Der Auswahl eines Franchise-Partners, also der Bewerbungsprozess für den Franchise-Nehmer, kostet dem Franchise-Geber Geld. Er wird auf die Messe gehen, er wird Mitglied im Verband, er gestaltet auf dem Franchise-Portal eine gute Information etc. etc. Und wir fragen da unsere Kunden immer so alle paar Jahre, wie viel Geld habt ihr sozusagen ins Recruiting investiert und wie viele Franchise-Verträge habt ihr abgeschlossen? Und da gibt es auch so einen Wert, der ist auch 10.000 Euro ungefähr.
Pro Vertrag am Ende, ne?
Genau, pro Vertrag sozusagen. Im Vorfeld, dass der Franchisegeber Kosten hat. Und auch das sollte natürlich dann über die Einstiegsgebühr irgendwann mal zurückfließen. Und das dritte ist eben der große Teil des Know-how-Transfers. Schulung, Ausbildung des Partners, in Theorie, in Praxis, Mitarbeiten etc. etc. des Franchise-Partners im Pilotbetrieb oder bei einem anderen Franchise-Partner, das alles zu organisieren. Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell wächst ein Franchise-System, weil in die Schulung kann ich ja 2, 3 Partner zum Beispiel zusammentun, was auch immer sehr sinnvoll ist, weil da schon der erste Erfahrungsaustausch entsteht. Ja? Und das Spannende ist, wenn Franchise-Nehmer in so einer Grundausbildung sind und die sind zum Beispiel zu dritt oder zu fünft in dieser Basisausbildung, dann haben die auch viel später den Kontakt zu diesen Franchise-Partnern, mit denen sie sozusagen die Ausbildung oder das Basistraining gemacht haben.
Das ist so die Peer Group, ne?
Ja, genau, die Peer Group, genau. Und wenn man das schon zusammenrechnet, dann weiß man, warum Einstiegsgebühren so bei 15.000, 20.000 im Schnitt oder sagen wir mal im Schnitt, glaube ich, sind die Zahlen vom Verband erhoben um die 15.000 Euro sind. Aber dafür wird die Franchise-Einstiegsgebühr verwendet, genau.
Okay, das leuchtet ein, denke ich. Und dann bewege ich mich mental weiter auf dieser Reise. Und wenn ich all das am Anfang gelernt habe, dass ich rückfragenfrei, wie du sagst, dann starten kann und meine Mitarbeiter gleichermaßen, die Mitarbeiter der ersten Stunde, dann könnte man sich ja vielleicht zu Recht fragen, warum soll ich denn dauerhaft Gebühren zahlen? Und wenn ja, also wenn das irgendwie gut zu rechtfertigen ist, in welcher Höhe ist es denn auch noch fair und gut zu rechtfertigen? Und was bekomme ich dafür dauerhaft?
Also fange ich jetzt rückwärts bei der Frage an, die wir zur Einstiegsgebühr hatten. Wie berechnet man eine laufende Franchise-Gebühr? Ja, ist es wie mal Daumen oder weil die anderen das so machen oder so? Ja, und da gibt es eigentlich nur einen Maßstab, den ich allen unseren zukünftigen Franchise-Gebern immer sage. Nämlich, was verträgt wirtschaftlich mein Franchise-Nehmer, meine Franchise-Nehmerin? Ja, weil ich könnte natürlich sagen, oh, ich hätte ganz gern 25% des Umsatzes. Ja, aber wenn es wirtschaftlich nicht relevant ist, dann werde ich auch keinen Franchise-Nehmer finden dafür. Ja,
also. Und ich glaube, das ist die größte Befürchtung, die im Markt ist, ne? Dass die Gebühr die komplette Marge auffrisst. Ich zwar Umsatz mache und dann aber meine Kosten inklusive der Gebühr letztlich den Umsatz komplett wegfressen oder gar übersteigen und ich in eine Abwärtsspirale gerate, ne? Und damit dann wirtschaftlich nicht erfolgreich bin, meinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann.
Genau. Und deswegen muss im wirtschaftlichen Modell, in der Erfolgsrechnung, im Businessplan, wie man das nennt, ja, klar aufgezeigt werden für jeden potenziellen Franchise-Partner und Partnerin, ja, wie rechnet sich, ja, der Umsatz, wie entsteht der Umsatz, wie kommt der zustande, ja, aber auch welche Kosten habe ich inklusive der laufenden Franchise-Gebühren, weil es gibt ja, wie du gesagt hast, auch noch andere, nicht nur die laufende Franchise-Gebühr, ja. Und Ziel muss es sein, dass der Franchise-Partner, obwohl er eine laufende oder laufende Franchise-Gebühren bezahlt, ja, entweder gleich viel verdient mit weniger Zeitaufwand, als wenn er es alleine machen würde, oder sogar mehr verdient, auch bei eventuell gleichen oder sogar weniger Zeitaufwand. Ja. Das heißt, die Franchise-Gebühr ist eigentlich eine, nennt sich ja, Synergiegebühr. Nach dem Motto, einmal gedacht, 100-mal gemacht, ja, erreicht der Franchise-Nehmer Leistungen durch seine Franchise-Zentrale oder bekommt Leistungen, die, wenn er sie alleine am freien Markt da draußen organisieren müsste, zum Beispiel Werbeagentur, PR-Agentur, Controlling-Auswertungen, Steuerberater etc., wesentlich teurer wären, als wenn er diese Leistungen über die Gebühr im Rahmen seiner Franchise-Vertrages, seiner Franchise-Partnerschaft erhält.
Weil diese Kosten auf viele Schultern verteilt werden können. Ne? Das ist der Vorteil, den man sich dann in dem Moment auch bewusst machen darf, dass beispielsweise jetzt einfachstes Beispiel, eine TV-Kampagne, McDonald's oder wem auch immer, eine fette TV-Kampagne, könnte sich der einzelne Franchise-Nehmer respektive Solo-Unternehmer wahrscheinlich nicht leisten. Und wenn doch, dann müsste er ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen haben, um diese riesige Gebühr für TV-Werbung bezahlen zu können.
Genau.
Und eine Zentrale, die das auf 100 Franchise-Partner verteilt, dann ist es für jeden Einzelnen deutlich günstiger, als wenn der Einzelne es selber angehen würde. Ne? Nur das wird gerne ausgeblendet, weil man sich dessen gar nicht bewusst macht. Und das ist im Grunde, glaube ich, genau das, was du als Synergieeffekt auch beschreibst. Ne? Die Synergien der Gruppe werden da genutzt.
Genau. Die Synergien in der Gruppe werden genutzt und natürlich das Motto einmal gedacht, 100-mal gemacht. Wenn ich einmal eine Anzeige zur Suche von Mitarbeiterinnen entwickelt habe, dann ist die fertig. Dann muss ich das nicht jedes Mal wieder tun, das Rad nicht neu erfinden. Weil, ich sage ja immer auch gerne, Franchise-Nehmer, Nehmerinnen sind intelligent genug zu erkennen, dass sie das Rad nicht neu erfinden müssen. Heißt nicht, dass sie es nicht könnten. Ja? Also ein McDonald's-Franchise-Nehmer, der kann das alles selber. Der war vorher Manager mit allem drum und dran. Und wenn ich es viel gelernt habe, dann könnte ich es auch nach ein paar Jahren vielleicht sogar alleine. Ja? Aber da, anderes Thema, Partnerbindung, Lebenszyklus, hast du eh schon mit meiner Kollegin, mit der Carina Dvorak mal angesprochen, auch in einem Podcast, ja. Kommt irgendwann die Phase, wo ich sage, ich könnte es vielleicht, aber ich will gar nicht mehr, weil ich bin stolz, Teil dieses Systems, dieser Marke zu sein. Und die Marke hast du auch schon angesprochen. Ja, also ich kriege sie zu Beginn leihweise zur Verfügung gestellt, aber der Franchise-Geber muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Marke erhalten bleibt, dass sie nicht angegriffen wird von irgendjemandem, der glaubt, der will auch so heißen wie XY. Also da entstehen Kosten in der Zentrale und die werden eben auf alle Partner verteilt. Ja? Und es ist genau das, was du auch zuerst schon angesprochen hast. Dein Franchise-Geber kann diese Kosten nicht auf einen oder auf zwei Partner verteilen, sondern je nach Branche und je nach Geschäftsmodell, da muss ich jetzt aufpassen, weil die Zahl ist sehr, sehr diffizil festzulegen, braucht ein Franchise-Geber schon zwischen 8 und 12 Franchise-Nehmern, ja, damit er sozusagen die laufenden Kosten auch wieder reinbekommt. Das heißt, er hat auch einen Anlauf und Investition als Franchise-Geber, genauso wie der Franchise-Nehmer das hat, um eben in seinem Standort erfolgreich zu werden.
Also bei 3, 4 Franchise-Partnern, wenn er die gut begleiten möchte als Systemzentrale, dann läuft er sehr schnell in ein Draufzahlenmodell, weil er entweder die Leistung so runterschrauben muss, dass der Mehrwert für den Franchise-Partner überschaubar bleibt.
Genau.
Einfach weil er die Kapazitäten nicht aufbringen kann aus einfach finanziellen Gründen im Zweifelsfall. Oder er zahlt halt gut drauf, sagt, ich baue jetzt ein gutes System, auch wenn ich noch im Aufbau befindlich bin, damit ich die bestehenden Franchise-Partner so gut und erfolgreich unterstütze, dass es relativ leicht ist, weitere Menschen davon zu überzeugen, sich mir anzuschließen, damit ich in die Break-Even-Zone letztendlich komme. Ne? Wie ein normaler Unternehmer am normalen Endkundengeschäft, der halt anfängt, ein bisschen Ware zu verkaufen, aber erstmal noch draufzahlt.
Genau.
Und irgendwann der Umsatz und die Kosten sich gleich hoch sind und er dann so langsam in die Gewinnzone kommt. Und auch das braucht ein paar Monate, manchmal auch sogar Jahre, um dann in eine erfolgreiche Gewinnzone hinter dem Break-Even, dem sogenannten, zu kommen. Das ist eigentlich für einen Franchise-Geber, der startet, nicht viel anders. Und das darf einem sehr bewusst sein, wenn man sich für ein Franchise-System entscheidet, das noch sehr jung ist. Da verlassen wir so ein bisschen das Thema Gebühren, aber es ist vielleicht an der Stelle gut anzumerken, dass man sehr viel Gestaltungsfreiheit dort noch kriegt, weil man kann mitgestalten als einer der Franchise-Partner in der Regel. Aber auf der anderen Seite natürlich die finanzielle und die Manpower in der Systemzentrale, wenn da nicht gerade ein fetter Investor noch hintersteht, möglicherweise geringer ist und ich auch noch ein paar Kinderkrankheiten aushalten darf, ich ein Pioniertyp sein darf, bis dann eine kritische Menge an Franchise-Partnern erreicht ist, ne? So als kleine Überlegung so am Rande.
Ja, das ist richtig, Steffen. Und gleichzeitig bin ich nicht für die erste Variante, die du angesprochen hast, sondern für die zweite, nämlich dass ein Franchise-Geber verpflichtet ist, sein System einigermaßen perfekt zu entwickeln. Weil genau das verkaufe ich ja dem Franchise-Nehmer. Und dann muss er halt Geld draufnehmen, dann muss er sein Haus genauso belehnen, wie es der Franchise-Nehmer tut, einen Investor mit reinnehmen. Weil die erste Variante, die nenne ich immer liebevoll Bananen-Franchise.
Reift beim Kunden.
Reift beim Franchise-Nehmer, genau. Davon halten wir gar nichts. Ja. Und wenn wir neue Systeme entwickeln, sagen wir, bist du bereit zu investieren in die Entwicklung deines Systems und auch einige Jahre keinen Gewinn zu machen, dann kannst du Franchise-Geber werden. Ja? Und nur wenn das tatsächlich der Fall ist, wenn es da einen guten Businessplan gibt, wir rechnen zum Beispiel die Businesspläne für zukünftige Franchise-Geber, rechnen wir auf 7 Jahre. Ja? Weil die ersten paar Jahre, ich kenne keinen Franchise-Geber, der in den ersten paar Jahren Gewinn in seiner Zentrale erzielt hat. Ja? Weil natürlich, du hast vollkommen recht, das System ist niemals fertig. Ich sage gegendert immer, der Wäschekorb eines Vaters ist niemals leer, ja, oder einer Mutter ist niemals leer. Ja. Das ist so. Ein System darf und muss sich auch permanent weiterentwickeln. Und auch dafür brauche ich die Franchise-Gebühr. Weil ja deine Frage war ja zuerst, na, wenn ich eh schon Einstiegsgebühr bezahlt habe, jetzt weiß ich alles, wieso zahle ich dann noch laufende Franchise-Gebühr. Und die laufende Franchise-Gebühr ist eine Gegenleistung eben dafür, dass das System weiterentwickelt wird, dass es zur Verfügung gestellt wird, dass ich einen Ansprechpartner habe, ja, dass ich einen Coach habe, der mich als Unternehmer, als Franchise-Unternehmer coacht zu meinem Erfolg, der mit mir die Businesspläne macht, der mit mir Controlling durchspricht, etc. etc. Ja. Also ich sage ja immer, Franchising im Gegensatz zur Lizenz fängt eigentlich bei Vertragsunterzeichnung erst an. Und diese Gegenleistung dafür, dass es eine Jahrestagung gibt, dass man zu Erfahrungsaustausch zusammentrifft, ja, dass ich, wenn es Sorgen gibt, einen Ansprechpartner habe, aber auch wenn es gut geht, nämlich miteinander zu feiern und mal ein Bierchen zu trinken. Dafür steht die laufende Franchise-Gebühr.
Ich versuche mal ein bisschen ins Detail einzutauchen. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Instrumente, die dem Franchise-Geber ermöglicht werden, durch die Franchise-Gebühr zu leisten, die den Franchise-Nehmer wiederum besonders wirtschaftlich erfolgreich machen? Also, dass er bei weniger Zeiteinsatz mehr Geld zum Leben rausholt, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Gegenleistungen zur Franchise-Gebühr, um diese Rechnung überhaupt möglich zu machen, dass du am Ende mehr Gewinn machst mit einem Franchise-Geber, den du bezahlen musst, als wenn du völlig allein unterwegs bist?
Ja, also denke ich sicherlich mal die Marke, der Aufbau der Marke, von der dann alle profitieren, ja, im Sinne auch von Employer Branding, sagen, wir sind stolz, bei dieser Marke als Mitarbeiter des Franchise-Nehmers zu arbeiten, also die laufende Pflege und das Hegen der Marke ist sicher ein großes Thema, aber auch die Weiterentwicklung und Innovation. Es gibt so Zahlen, wenn wir früher reingeschaut haben, ist irgendeine Geschäftsidee entstanden, dann hat die jahrelang gehalten. Ja, wurde vererbt an den Vater, vom Großvater an den Vater, an den Sohn etc. etc. So mit gegendert kann man das natürlich auch alles bezeichnen. Jetzt heutzutage ist es so, dass also der Lebenszyklus eines Geschäftsmodells, habe ich unlängst auf einem Vortrag gehört, ist knapp 9 Jahre. Früher war das 30 Jahre oder 60 Jahre Generationen. Ja. Das heißt, es ist eine verpflichtende Aufgabe des Franchise-Gebers, ja, permanent eigentlich an der Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells zu arbeiten. Ja. Machen wir das Stichwort KI jetzt zum Beispiel. Ja. Und dafür zu sorgen, dass der Franchise-Nehmer damit immer am Puls der Zeit ist. Ja. Und das rechtfertigt alleine schon die Franchise-Gebühr. Ja, nebst all den Dingen, und das wird immer wieder hochgeschätzt von Franchise-Nehmern und Franchise-Nehmerinnen, nämlich Erfahrungsaustausch, Controlling, Benchmarking, Zahlen und Daten, die erhoben werden und die im System geteilt werden. Ja, nach dem Motto, dort haben wir es so gemacht, probier das mal aus, weil das ist das, der Erfolg, auch vielleicht auf deinem Standort oder deinem Betrieb. Ja, also dieses Wir-Gefühl auch im Sinne von Fairplay, Partnerschaft auf Augenhöhe, eben nicht einsam zu sein, sondern gemeinsam und trotzdem selbstständig zu sein.
Ich habe das besonders deutlich gefühlt in der Corona-Zeit, wo ja sehr viel Unsicherheit war mit Lockdown und Co., wo der Austausch untereinander sehr stark war, dass irgendjemand einen Weg gefunden hat, doch noch ein paar Euros zu verdienen, trotz Lockdowns und so, und das in seinem Netzwerk geteilt hat und andere das in anderen Städten kopieren konnten. Und dass sie, also einerseits, dass McDonald's zum Beispiel, um mal wieder dieses Thema oder dieses Beispiel aufzugreifen, dass die einen Lieferservice sehr schnell da aufgezogen hatten. Das hatten sie auch schon in den Schubladen meines Wissens. Aber dort hat es den Franchise-Partner dann während der Corona-Zeit sehr geholfen. Und auf der anderen Seite, dass beispielsweise bei Coffee Bike, also Kaffee verkauft mit an einem Fahrrad auf Veranstaltungen und Co., dass da pfiffige Franchise-Nehmer Wege gefunden haben, noch irgendwo stehen zu dürfen und die Infrastruktur so da zu haben, dass die noch Kaffee verkaufen durften, trotz Kontaktsperre, und da gute Plätze gefunden haben oder gute Regelungen mit den Behörden gefunden haben. Und das wurde geteilt, sodass andere im Netzwerk genau die gleiche Chance hatten. Da fand ich gerade dieser Austausch und dieses Wissenstransfer, den Erfahrungstransfer besonders gut spürbar, weil es in sehr kurzer Zeit sehr viel davon geflossen ist. Während man das ansonsten, das so konstant ist, dass wenn man nicht bewusst drauf achtet, man womöglich das für so selbstverständlich hält, dass man es gar nicht mehr bemerkt.
Also es ist so, es darf auch selbstverständlich sein, weil das steht im Franchise-Vertrag so geregelt. Es gibt Rechte und Pflichten für beiden Seiten. Also muss es nicht jeden Tag sagen, wie toll die Leistungen für unsere Franchise-Partner sind von Seiten der Franchise-Geber. Aber du sprichst was Wesentliches an, schreibe ich auch in meinem Buch Fairplay Franchising. Franchising ist nicht nur ein Schönwetterprogramm. Ja, das beweist sich dann, wenn die Krisen kommen. Ja, und Corona hat das eindeutig bewiesen, weil einerseits diese vertrieblichen Aktivitäten und Informationen, die geteilt worden sind, aber auch die anderen Themen, wie kommst du an Förderungen, wie geht dieses, wie muss das Formular verwendet werden. Ja, da hat es ausgereicht, wenn das einer sich angeschaut hat und hat das gar nicht in der Gruppe geteilt. Ja, also wir haben da auch in dieser Phase sehr viele Franchise-Systeme sozusagen pro bono begleitet, weil Umsatz null, daher auch keine Franchise-Gebühr, ja, daher auch kein Geld für Beratung. Ja. Und wir haben einfach Online-Meetings gemacht, um die Franchise-Partner motiviert zu halten. Und wir bleiben dran miteinander, wir schaffen das, wir gehen da durch miteinander. Ja. Und das hat sich schon sehr bewiesen. Der Deutsche Verband hat da ja auch so Statistiken dann erhoben, dass dieser Schulterschluss, ja, insbesondere in Krisenzeiten, ja, ganz, ganz ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Franchise-Systemen ist. Und es kann ja auch die persönliche Krise sein. Ich werde krank zum Beispiel. Ja. Ich weiß, ich falle ein Jahr aus, aber es ist halt eine Krankheit, die vielleicht nach einem Jahr wieder vorbei ist. Ja. Dann gibt es Notfallkonzepte, es gibt Vertretungskonzepte. Ja. Die werden zwar dann meistens extra verrechnet, die sind nicht in der laufenden Franchise-Gebühr drinnen, ja, aber auch da gibt es Unterstützung nach dem Motto, wir lassen dich auf keinen Fall alleine.
Kann ich gut mitgehen. Ein anderes Beispiel aus einem Gespräch, einem Videogespräch, das ich geführt habe mit einem Franchise-Nehmer in meinem YouTube-Account, wo ich dann Franchise-Nehmer porträtiere mit ihrer Geschichte. Und der erzählte mir, dass er gestartet ist und unmittelbar danach die Ahrtal-Katastrophe war. Also das Ahrtal einfach komplett abgesoffen ist, um es mal sehr flapsig auszudrücken. Und dementsprechend keiner im Bereich der Steinreinigung, also Vorgärten, Steine, Pflastersteine reinigen und Co. Das war die letzte Sorge, die die Menschen dort hatten. Und genau in dem Bereich war er dann halt unterwegs. Und da hat er sehr, sehr viel Unterstützung durch die Systemzentrale und durch andere Kollegen, sowohl finanzieller Art als auch Aufträge von außerhalb, die an ihn abgegeben wurden und so weiter, damit er einfach in seinem ohnehin ja schwierigen ersten Gründerjahr überhaupt überleben kann.
Ja.
Und das hat er, also das war wirklich ein Gänsehautmoment, als er das erzählte, weil das spürbar war, wie dankbar er war vor dem Hintergrund, dass er dieses Netzwerk hatte. Während er alleine definitiv die Segel hätte streichen müssen. Ne?
Gutes Beispiel, ja. habe aber angesprochen, dass es eben Leistungen der Zentrale gibt, die extra verrechnet werden. Das wäre so der Sprung zur nächsten Art der Gebühr. Es gibt auch nicht Gebühren, aber es gibt Leistungen, die oft gar nicht für alle Partner relevant sind, eben Notfallkonzepte, Vertretungskonzepte, aber auch sowas wie Empfehlung des Steuerberaters oder gemeinsamer zentraler Buchhaltungsservice. Auch hier gibt es ja Angebote in der Franchise-Szene, ja. Das ist dann nicht mehr Bestandteil der laufenden Franchise-Gebühr, sondern gibt es meistens eine Preisliste, ja, die sich jährlich auch updatet und sich im systemeigenen Intranet dann befindet, ja, wo eben diese Leistungen dann weiterverrechnet werden.
Im Grunde wie ein Dienstleister oder eine Agentur.
Genau,
ne?
Genau, ja. Allerdings auch so, dass der Franchise-Geber immer danach trachtet, aufgrund der Größe der Gruppe, ja, einen besseren Preis zu bekommen. Ich gebe da ein Beispiel, ich war gestern gerade in einem Franchise-System, ich bin in sehr vielen Beiräten und wir hatten gestern Beiratssitzung in Wien in einem sehr erfolgreichen Franchise-System und die haben alle ihre Autos irgendwie eingekauft, ja. Und die Gruppe ist mittlerweile so groß, dass die jetzt 700 Autos brauchen. Ja, also in den nächsten 2 Jahren brauchen die 700 Autos, ja. Und das ist irre, was man mit der Autoindustrie mittlerweile bei 700 Stück verhandeln kann, ja. Also das wird ein Einzelner nicht schaffen. Und das ist auch Aufgabe der Franchise-Zentrale. Wir nennen das Rahmenverträge, ja. Oder Strom zum Beispiel, oder Telefonie, ja. Wenn das System wächst, können auch da Synergien geschaffen werden. Dann sind wir wieder bei: Wenn ich es allein machen würde, habe ich andere Kosten, als wenn ich es im System mache, obwohl ich eine laufende Franchise-Gebühr bezahle. Also ich glaube, die sind irgendwie bei -30% Rabatt gelandet oder so, irgendwo oder 35%.
Oder auch ein bisschen dazu, dass ich gar keinen Bezug kriege, ne? Dass Lieferanten an den Einzelnen nicht ausliefern. Ja. In der Fahrradszene ist das gerne mal so. Und in der Gruppe, also alle Franchise-Nehmer zusammengenommen durch die Zentrale verhandelt, die haben so viel Kraft, dass die Lieferanten sich dann oder die Hersteller von Fahrrädern in dem Fall sich dafür bedanken, dass sie ihre Fahrräder ins Portfolio aufnehmen. Ne?
Ja,
also
genau.
Die Vorteile kommen an den verschiedensten Seiten auf. Jetzt hast du eben noch weitere Gebühren angesprochen, also sozusagen auf Preisliste stehen. Es gibt aber auch noch weitere, in Anführungsstrichen, Abo-Gebühren. Ne? Mir fällt jetzt so eine Marketinggebühr ein, die manchmal in der Franchise-Gebühr mit drin ist, manchmal separat kalkuliert wird, oder auch eine Digitalisierungsgebühr und ähnliche. Frage an dich wäre, was sind so die gängigsten und warum schmeißt man nicht alles in einen Topf?
Also du hast schon die zwei wichtigsten dazu ergänzend zur Franchise-Gebühr angesprochen. Das ist früher jetzt geheißen Werbepool oder Werbebeitrag, mittlerweile nennen wir es Marketing- und Sales-Gebühr, ja, weil ja auch eine ganz wesentliche Leistung in den letzten Jahren das Thema Sales-Unterstützung der Franchise-Partner durch die Franchise-Zentrale ein Thema geworden ist. Ja? Und Marketing- und Sales-Gebühr ist auch in den meisten Fällen Prozent vom Umsatz. Das ist wesentlich kleiner als die Franchise-Gebühr. Also meinst du zwischen 0,51 bis 2,5%. Bei den laufenden Gebühren haben wir zuerst die Beträge noch nicht genannt. Das sollte man dann nur tun. Ja? Und die KI- oder Digitalisierungsgebühr spreche ich dann später kurz noch an. Dieser Marketing- und Sales-Gebühr deckt zwei wesentliche Dinge ab. Das deckt ab einerseits die überregionales Marketing, ja, und Sales, also zum Beispiel TV-Werbung, später dann mal Radio-Werbung etc. etc. Sehr stark natürlich das Thema Social Media, Google-Ads-Kampagnen und diese Dinge. Also alles, was allen Partnern im System allen gleich zugutekommt. Ja. TV wird man nicht machen, wenn man 5 Franchise-Nehmer hat, aber bei 500 Franchise-Nehmer zahlt es sich dann vielleicht schon aus. Ja. Also einerseits nationales, überregionales Marketing und Sales und aber auch gleichzeitig zur Verfügungstellung von all diesen Marketinginstrumenten, die dann jeder für sich, für sein Local Store Marketing oder für sein lokales oder regionales Marketing nützen kann. Also zum Beispiel eine Anzeigenvorlage, ja, eine Vorlage für den Newsletter, ja, eine Social Media Serie zum Beispiel, die dann der Franchise immer auch in seinen Social Media Accounts in seiner Region schalten kann.
Das sind alles so schöne Sachen, die kann er eigentlich so aus der Schublade ziehen. Ne? So, das ist vorgefertigt, vorgedacht. Genau. Du hast es gerade Manfred Maus zitiert. Einmal Manfred Maus, der Gründer von Obi und Urgestein im Franchise. Einmal gedacht, 100-mal gemacht. Ne? Schublade auf, Konzept rausnehmen und anwenden am lokalen Ort. Ne? Das ist ungefähr das, was du beschreibst.
Genau. Und das sind Marketinginstrumente, Salesinstrumente wie Referenzlisten oder Folder, die ich brauche, wenn ich dann im B2B-Bereich tätig bin. Das, was ich halt brauche, um Marketing und Sales und Verkauf und Vertrieb zu machen. Ja? Und natürlich auch mittlerweile sehr hoch standardisiert den Franchise-Partnern auch digital zur Verfügung gestellt. Da gibt es Plattformen wie zum Beispiel Mehrkanal ist so eine Plattform, wo ich sage, da schmeiße ich alle meine Marketinginstrumente rauf, stelle sie dem Partner zur Verfügung und er kann mit Klick, Klick, Klick innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel seine eigenen Visitenkarten produzieren, seinen eigenen Folder, den er dann beim Stadtfest verteilt oder seine eigene Social-Media-Posts machen. Ja. Warum plädiere ich für eine Trennung? Also das ist unser Synchron-Standard, ist trennt die Franchise-Gebühr von Marketing und Sales, weil wir der Meinung sind und das empfehlen wir auch und das ist auch üblich und Usance, dass in diesem Geld für Marketing und Sales ja, es ein Mitgestaltungsrecht auf der Seite der Franchise-Partner gibt oder zumindest ein Informationsrecht, ja, weil ja das auch gemeinsames Geld ist, mit dem gemeinsam die Marke sozusagen aufgebaut wird. Ja.
Also anders ausgedrückt, der Franchise-Geber darf sich auch ein wenig rechtfertigen, was er mit diesem Geld gemacht hat.
Genau, richtig. Ja. Und deswegen sage ich, getrennt ist, weil die Franchise-Gebühr dient einfach der Organisation der Franchise-Zentrale, müssen Gehälter bezahlt werden, Autos finanziert werden, Miete bezahlt werden, etc. etc. Ja. Aber der Marketing- und Sales-Pool oder Beitrag ja, soll auch zum Beispiel regelmäßig den Partnern offengelegt werden, in Blöcken natürlich, sagen, wie viel haben wir für Social Media ausgegeben, wie viel für Radio, wie viel für Out of Home, glaube ich, heißt das Marketing oder wie auch immer. Ja. Und deswegen plädiere ich das sehr für eine Trennung, auch unter dem Aspekt, ja, dass dieser Pool am Anfang viel zu klein ist und der Franchisegeber meistens, ja, das ist seine Unterfinanzierung sozusagen oder Unterdeckung, auch zuschießen muss.
Da sind wir wieder bei dem, was wir eben sagten. Ne? Da wenig Partner können noch nicht alles abdecken.
Nee, muss auch investieren. Und deswegen finde ich da für eine große Offenlegung, für eine gute Transparenz im Sinne von fair und auch hinzuschauen, wie können wir miteinander dieses gemeinsame Marketing-Sales-Geld auch gut ausgeben.
Jetzt sagtest du eben, wir haben die Franchise-Gebühr noch nicht irgendwie mit einer Zahl benannt. Lass uns das an der Stelle gerne nachholen. Ich würde sagen, typischerweise zwischen 5% und 15% vom Umsatz ist das, was mir viel begegnet.
Mhm, ja, also man muss sehr unterscheiden, ob es ein Vertriebsfranchising ist, wo auch noch Ware mitverkauft wird, wie in der Mode zum Beispiel. Ja, da kann sie auch noch null sein, wenn es im Produkt einkalkuliert ist.
Bei Bäckereien, ganz viel bei Bäckereien stellen wir
ja,
fest.
Ja, bei Bäckereien zum Beispiel, im Handel ist es sehr üblich. Ja, da ist es meistens so zwischen 1% und 3%, Maximum 5%. Ja, dann kommen die ganzen Gastro-Franchise-Systeme, die sind so zwischen 5% und 6%, eher 6% wie 5%. Ja, da hat man sich einfach in den letzten Jahren sehr an McDonald's orientiert. Ja, und dann kommen klassische Dienstleistungs-Franchise-Systeme, die bei 9 anfangen und bis zu 15, manchmal auch 18, aber so in dieser Range ist, die du angesprochen hast. Immer wissentlich, dass es nur einen einzelnen Maßstab gibt, nämlich was verträgt die Wirtschaftlichkeit meines Franchise-Nehmers.
Gibt es gute Gründe, das Ganze prozentual zu rechnen und nicht durch Pauschalen?
Ja, gibt schon, weil wenn der Franchise-Nehmer wirtschaftlich erfolgreich ist, dann soll es auch der Geber sein. Ja? Wenn fixe Beiträge sind, dann ist dieser Steuerungsmechanismus nicht gegeben. Ja? Und darum plädieren wir. Manchmal kann man sagen, es gibt vielleicht einen kleinen Sockelbetrag, der für alle gleich ist, gerade wenn die Umsatzhöhen sehr unterschiedlich sind oder wenn es unterschiedlich Betriebstypen gibt, da muss man sich das in den jeweiligen Fällen anschauen. Aber ich finde Prozent von Umsatz einfach die fairste Lösung.
Und Prozent vom Gewinn ist wahrscheinlich einfach sauschwer, weil dann der Franchise-Nehmer beeinflussen kann, wie hoch er seine Kosten schraubt, weil er irgendwie noch, keine Ahnung, noch ein weiteres Auto dazu liest und bei ihm muss es ein Porsche sein, sodass vom Gewinn nicht mehr viel übrig bleibt, aber er dann einfach schönen Luxus hätte. Ich unterstelle jetzt einfach mal ein Szenario. Und dementsprechend lässt es sich vom Gewinn sehr schwer kalkulieren, weil es individuell stark beeinflussbar ist. Ne?
Genau. Ja, es hängt von den Steuern ab, es hängt von der Gesamtsituation des Franchise-Nehmers ab. Also Gewinn ist, das hast du jetzt gesagt, ja, beeinflussbar. Nennen wir es mal so.
Ja.
In der offiziellen Variante.
Was gibt es denn noch an Gebühren so auf die Schnelle? Wir haben jetzt Marketing, Sales und Franchise.
Genau, du hast es schon angesprochen. Digitalisierungsgebühr oder auch KI-Gebühr manchmal jetzt schon genannt oder ich nehme gern den Begriff Digitalisierung. Eine Gebühr, die es noch nicht sehr lange gibt, eher so erst seit 3-4 Jahren. Ja? Weil früher war die Unterstützung im IT-Bereich abgedeckt durch die laufende Gebühr. Ja? Da gab es eine Warenwirtschaft, die wurde zugekauft und da gab es halt ein Warenwirtschaftsbuch oder ein Intranet oder das war's dann. Ja.
Ein kleines Kassensystem noch oder sowas. Ne?
Genau, und vielleicht dieses oder jenes und irgendwelche Handle-Dinger oder so. Mittlerweile ist es so, dass die Digitalisierung einfach einen ganz, ganz wesentlichen Teil des Geschäftsmodells ausmacht und auch der Kommunikation zwischen Franchise-Geber und den Franchise-Nehmerinnen. Und da das nicht mehr aus der laufenden Franchise-Gebühr zu decken ist, ja, weil auch die Serviceleistungen dahinter wesentlich größer geworden sind. Ja. Unsere Empfehlung ist da auch eine Digitalisierungsgebühr im Prozent vom Umsatz, weil je größer, desto mehr kann ein Franchise-Nehmer auch diese Kosten sozusagen für alle mit abdecken. Und die belauft sich so zwischen 0,5 und 1% vom Umsatz. Ja. Und abgedeckt, das wird eigentlich so, wie es Marketing und Sales gesehen, abgedeckt wird alles, was eben im Gesamtkonzept digitalisiert unterstützt wird, wie ein intelligentes Intranet, wie Synchron zum Beispiel oder Hyperspace zum Beispiel. Das sind so zwei Systeme, die da gut in der Kommunikation eingesetzt werden. Oder auch sowas wie eben Unterstützung, First-Level-Support im Bereich Kassenwaren, Wirtschaftssysteme etc. etc. Ja. Und natürlich auch, und das ist ein riesengroßes Thema, das ganze Thema Cybersecurity. Ja, also wir hatten das vor Jahren nicht. Ja, also wenn man sich anschaut, was sich im Bereich Cybersecurity abspielt, ja, und wie sehr da Systeme sozusagen gefährdet sind, ja, von einem Tag auf den anderen stillzustehen und viel Geld bezahlen zu müssen, auch dieser Teil wird über die Digitalisierungsgebühr abgedeckt. Viele Franchise-Systeme haben das gar nicht, ja, und tun das gerade so mit unserer Hilfe im Nachhinein einführen, aber da gibt es ja einen eigenen Podcast von Steffen, von dir zu diesem Thema, den können wir dann verlinken, glaube ich. Ja?
Genau, für Franchise-Geber und Franchise-Manager genau. Kann man im Franchise-Universum-Podcast nachhören.
Genau.
Ich habe noch einen praktischen Gedanken, den ich gerne mit dir klären möchte zum Abschluss. Nämlich, wenn es mir als Franchise-Nehmer schlecht geht, wirtschaftlich schlecht geht, aus welchen Gründen auch immer, sei es selbstverschuldet, sei es die Baustelle vor dem Laden oder was auch immer, welche Mechanismen gibt es in Systemzentralen, was dann die Gebührenschuld angeht? Muss ich die immer weiter blechen? Ist das eine reine Kulanzgeschichte vom Franchise-Geber oder kann es auch Standards geben, die mich irgendwie in schwierigen Situationen absichern? Abseits der zu erwartenden Unterstützung seitens der Systemzentrale, dass da jemand rausfährt und mit mir sich hinsetzt, meine Zahlen anguckt und guckt, was kann ich tun, dass meine Zahlen wieder besser werden. Davon gehe ich jetzt mal aus, als Gegenleistung für Franchise-Gebühr, dass da jemand zu mir kommt und mir hilft. Auch wenn ich als Unternehmer trotzdem alleine entscheiden muss, ist ganz klar, aber ich kriege Hilfestellung durch eine neutralere Instanz. Und doch muss ich immer weiter zahlen, selbst wenn ich nicht mehr kann.
Mhm. Naja, also das fängt ganz vorne an, wo du gesagt hast, idealerweise kommt ein Franchise-Nehmer gar nicht in so eine Situation. Ja? Also das ist der Idealzustand, der Wunschzustand. Ja? In der Praxis schaut es manchmal ein bisschen anders aus. Ja? Wenn es ein regelmäßiges Controlling und Benchmarking gibt und da haben die Franchise-Systeme schon noch Aufholungsbedarf, ja, orte ich so in der Praxis, ist es ganz wichtig, dass man wirklich rechtzeitig ein Frühwarnsystem hat. Ja, und auch Plädoyers an die bestehenden Franchise-Partner, scheut euch nicht rechtzeitig Hilfe zu schreien. Ja, sagen, ich bin völlig überfordert, weil Scheidung, Trennung, Tod, was auch immer, hat mich aus der Bahn geworfen. Ja, ich kann nicht mehr in dem Vertrieb, ich setze kein Marketing ein oder. Die meisten der Problemfälle, die wir in die Mediation bekommen, bin ja ausgebildete Mediatorin, sage ich immer, wieso habt ihr nicht schon früher miteinander geredet? Also, wie im klassischen Leben, oder? Man redet eigentlich immer zu spät darüber. Ja? Also rechtzeitig reden und rechtzeitig aufzeigen, ich brauche Hilfe, ja, ist da sicherlich mal ein guter Tipp. Ja? Und auch auf die Franchise-Geber-Seite achtet auf eure Franchise-Partner. Ja? Weil sehr oft ist es so, dass man sich natürlich nicht um alle gleich kümmern kann. Ja? Und da gibt es ganz Guten und die immer laut schreien. Ja? Die kriegen auch vielleicht ein bisschen mehr Support oder sind halt öfters auch bei Tagungen oder bei Meetings oder so. Ja? Also regelmäßig ein jährliches System-Audit. Ja? Regelmäßig die Zahlen wirklich ins Erfolgscontrolling zu bringen, das ist einmal basic. Ja? Das hast du eh angesprochen. Ja? Wenn aber ein Franchise-Nehmer oder Nehmerin dann merkt, hoppla, da geht was schief, dann bitte rechtzeitig an die Zentrale melden und da keine falsche Scheu zu haben, ja, um rechtzeitig ein Gespräch zu suchen. Und jetzt sage ich mal sehr pauschal, wenn die Gründe nicht in der Faulheit des Franchise-Partners begründet sind, ja, so nach dem Motto wegen Reichtum geschlossen und ich mag das alles nicht mehr und die gebratenen Tauben sollten von weiter daher fliegen, dann wird jeder Franchise-Geber gemeinsam mit seinem Franchise-Nehmer eine Lösung finden. Ja. Wir haben ja einen sehr großen Rechtsfrieden, ja, so nennen das die Juristen. Ja. Selten geht Franchise-Geber mit Franchise-Nehmer vor Gericht, sondern man setzt sie hin, analysiert, woran es liegt. Ja. Und wenn es da eine Überbrückungsnotwendigkeit gibt, dann findet man im Normalfall eine Lösung. Ja. Man findet dann keine, wenn der Franchise-Nehmer sagt, es liegt nicht an mir, ich bin eh so toll und es liegt am Geschäftsmodell und ich will hier gar nicht mehr arbeiten, dann verhärten sich, denke ich, irgendwann mal die Fronten. Ja? Aber aus meiner Erfahrung sage ich, in 8 von 10 Fällen findet man eine Lösung. Und sei es, man sagt, okay, man versucht einen neuen Partner zu finden, weil ich will nicht mehr so arbeiten, ich möchte das Land verlassen oder was auch immer, wenn dann nicht wegen Reichtum geschlossen ist. Ja. Und dann muss man natürlich auch eine realistische Erwartungshaltung haben und sagen, okay, was ist mein Unternehmen wert? Ja. Nur weil es eine große Marke übersichert, heißt das nicht, dass es mehr wert ist. Es ist schon ein bisschen mehr wert, aber da muss es einfach eine realistische Betrachtung geben und ein rechtzeitiges Miteinander. Ja. Wenn es dieses rechtzeitige Miteinander gibt, ja, dann kann auch mal, das in Corona-Zeiten haben ganz viele einfach die Gebühren gestundet, die fixe Gebühren hatten. Ja, gesagt, okay, das geht jetzt gar nicht, jetzt müssen wir es miteinander durchtragen. Aber Bedingung, es braucht immer eine Gemeinsamkeit.
Hauptsache, die Tore werden nicht geschlossen, ne, bezogen
genau,
auf
das ist
Corona,
genau,
dass
das
dann möglichst viele Partner nach dieser Pandemiezeit wieder eröffnen können und wieder gemeinschaftlich richtig Gas geben können.
Genau.
Du sagtest gerade großer Rechtsfrieden. Man hört natürlich immer wieder auch von Diskussionen vor Gericht zwischen Franchise-Nehmern und Franchise-Gebern. Muss dies aber auch immer in Relation zur Anzahl der Franchise-Partner sehen.
Genau.
Ne? Also der Franchise-Verband geht aktuell meines Wissens von ungefähr 148.000 Franchise-Partnern in Deutschland aus. Und das ist schon eine ganze, ganze Menge an Menschen, die Hand in Hand zusammenarbeiten, wo natürlich unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen und sich Lebenssituationen verändern und so weiter. Und doch ist das Thema gemeinschaftlich und Konsens im Franchise, glaube ich, sehr groß geschrieben, einfach weil man verstanden hat, dass wenn man das gemeinsam macht, in den allermeisten Systemzentralen und Franchise-Systemen verstanden, auch bei den Franchise-Nehmern, gemeinsam holt man am Ende mehr Euros raus für jeden Einzelnen, wenn man es jetzt mal aus Finanzielle nur runterbricht, als jeder für sich allein und gegen den anderen.
Ja, also auf jeden Fall, ja, du sprichst die große Anzahl an Franchise-Nehmern aus. Früher wurde diese Zahl auch vom Europäischen Verband erhoben, nämlich die Scheiterungsrate im Franchising. Ich habe jetzt unlängst mal auch beim wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Franchise-Verbands gefordert, dass man diese Zahl wieder erhebt. Ja, die ist sehr gering oder die war immer sehr gering. Wenn du zu IHKs oder Wirtschaftskammern in Österreich reinschaust, dann scheitern, also jeder dritte Unternehmer scheitert innerhalb von ein paar Jahren, also über 30%. Ja. Im Franchising war das immer so um die 3, 4,5 bis 5, maximum 5%. Ja. Und das auch sehr oft, weil der Standort einfach fehlentschieden wurde oder eben eine falsche Erwartungshaltung auf Seiten der Partner und Partnerinnen auch da war.
Oder auch die Selektion, ne, der Partner, dass der Franchise-Geber nicht sauber selektiert hat am Anfang.
Genau, ja, auch gerade am Anfang, sagt nicht alles nehmen, was nur sagt, ja, juhu, ich will, ja, sondern die Finanzierung muss gesichert werden. Und wir haben jetzt natürlich schon, und das plädiere ich so an die Banken, auch wenn die vielleicht diesen Podcast nie hören, aber das kann man ja mal in den Äther senden, ja, nämlich, dass die Finanzierungen ja immer schwieriger werden, ja, also immer mehr Sicherheiten gefordert werden und das Thema Gründertum in Deutschland und auch in Österreich, ja, keine große Akzeptanz hat, ja.
Aber richtig belegbare Zahlen haben wir gerade nicht, was die Sicherheit angeht. Ne? Also du hast es ja gerade als Forderung formuliert.
Ja, genau.
Wir haben keine richtigen Quellen, abgesehen davon, was wir alle einzeln subjektiv beobachten.
Ja, wobei es gibt schon, es wird demnächst eine Zahl geben. Das hat mir ein deutscher Franchise-Verband, wir waren ja unlängst auf der Franchise-Messe alle miteinander in Frankfurt erzählt, nämlich die Bürgschaftsbanken. Ja, die Bürgschaftsbanken in Deutschland sind ja doch sehr franchise-minded. Ja, also viel mehr als die klassischen Finanzierungsbanken, spannenderweise. Gott sei Dank. Ja. Und die haben jetzt sozusagen die ersten Erhebungen und werden das auch wissenschaftlich erheben oder ordentlich erheben, nämlich dass Finanzierungen über die Bürgschaftsbank, die von Franchise-Nehmern quasi oder an Franchise-Nehmer gewährleistet werden, besser abschneiden als die klassische Unternehmensgründung. Ja, und das ist ja, denke ich, dann schon was Gutes zu sagen. Also Franchising, das wissen wir ja, ist Gründen mit Sicherheitsnetz. Ja. Es ist trotzdem Gründen, ja, und ich werde Unternehmer und muss was tun, ja. Und wenn, wieder um diesen Kreis zu schließen, was kann ich tun, wenn es nicht so gut geht, dem Franchise-Geber einfach aufzeigen, ich habe alle Maßnahmen gesetzt, ja, ich bin engagierter Unternehmer und trotzdem haben wir da ein Standardproblem oder ein Umbauproblem, eine Baustelle oder was auch immer, bitte gemeinsame Lösungen suchen. Also Stichwort heißt Gemeinsamkeit statt Einsamkeit auch hier.
Super. Liebe Waltraud, vielen lieben Dank für diesen Deep Dive in die Gebührenwelt im Franchise,
Gerne.
Das einfach mal richtig zu verstehen, was erwartet dann einen, wofür zahlt man eigentlich und wann ist es fair und gerechtfertigt und wann vielleicht dann nicht mehr, in welcher Größenordnung. Ich glaube, die zugehört haben jetzt bis hierhin, die werden da deutlich klarer sehen und für sich besser entscheiden können, ob das für sie ein guter Weg ist, ob das sie überzeugt, dass sie eine möglichst sicherere Selbstständigkeit hinbekommen, als wenn sie ganz alleine starten. Wohlgemerkt, das ist nicht für jedermann was, ne? Das ist auch klar. Ne? Es gibt Menschen, für die Franchise nicht so perfekt geeignet ist, wenn sie besonders kreativ sind, sehr freiheitsliebend, mit den Leitplanken rechts und links nicht so gut klarkommen. Also an der Stelle volle Freiheit, sich selber so zu entscheiden, wie es fürs eigene Leben am besten ist. Und ja, in dem Sinne für dich in deine Richtung gesendet, alles Gute. Vielen Dank für diese Einblicke. Waltraud Martius von Syncon Consulting. Und wer darüber nachdenkt, als Unternehmer ein Franchise-Geber zu werden und dort ein bisschen Input braucht, das ist dann derjenige, der an deiner Adresse gut aufgehoben ist.
Gerne.
Ich danke dir vielmals.
Gerne, Steffen. Danke fürs Gespräch und alles Gute.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.